SWR 1, der Feiertag morgen mit Silke Arning.
Ausgefallen ist das Osterfest in Jerusalem in diesem Jahr zwar nicht, aber kriegsbedingt war wenig los. Nur vereinzelte Pilgergruppen haben sich dieses Jahr ins Heilige Land gewagt. Dabei gibt es eine Menge Christinnen und Christen sozusagen gleich nebenan, die nur zu gern nach Jerusalem gekommen wären. Palästinensische Christen aus dem Westjordanland, die wegen der geschlossenen Checkpoints allerdings ihre Stadt nicht verlassen können. ARD-Korrespondent Julio Segador berichtet aus Beit Jala.
Ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche von Beit Jala, unweit von Bethlehem. Es sind erstaunlich viele, die an diesem Abend während der Karwoche die Messe besuchen. Die Gläubigen hier sind palästinensische Christen. Beit Jala liegt keine 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, dort, wo die Grabeskirche steht, wo der Legende nach Jesus von den Toten auferstand. Doch das nahe Jerusalem ist für viele Gläubige hier schier unerreichbar. Auch für Johnny Shahawan, der selbst Priester ist.
Wir wollen gerne in den heiligen Städten, in Grabeskirchen Gottesdienst zu feiern mit anderen Christen zusammen. Aber leider ist es für die meisten Menschen hier in der Westbank nicht möglich.
Schon immer war es für die Christen im besetzten Westjordanland alles andere als einfach, sich außerhalb des palästinensischen Gebietes zu bewegen. Seit dem Krieg in Gaza sind die Restriktionen noch schärfer, sagt Ashraf Tanous, der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Beit Jala.
Leben ist nicht wie früher. Sehr schwierig hier.
Die Mitglieder der Kirchengemeinde in Beit Jala haben traditionell enge Beziehungen zu Deutschland. Viele besuchten die hiesige deutsche Schule, auch hier am Abu Daye. Sie war erst kürzlich zu Besuch in Deutschland.
Wir haben kein Erlaubnis für Jerusalem. Das ist kein Leben bei uns. Wir sind hier gesperrt.
Um an Ostern Freunde, Verwandte in Jerusalem oder die Grabeskirche zu besuchen, brauchen die meisten palästinensischen Christen eine Genehmigung, die sie bei der israelischen Zivilverwaltung für das Westjordanland beantragen müssen. Ein immens bürokratischer Vorgang. Nikodemo Schnabel, der Abt der Dormitio-Benediktiner-Abtei in Jerusalem, kennt diese Hindernisse. Er hat in seinen beiden Pilgerorten 38 Angestellte, die meisten davon Christen aus dem Westjordanland.
Jeder Mitarbeiter, der am frühen Morgen zu uns zur Arbeit geht, muss bis zum Abend wieder zurückkehren. Und das wird kontrolliert. Wir können jetzt nicht wie früher mal sagen, pass auf, wir haben eine Abendveranstaltung, ein Konzert, kannst du vielleicht einfach die Cafeteria nochmal aufsperren und dann sagen, nee, ich muss abends zu Hause sein, das geht jetzt nicht. Ja, also ihr Leben ist mit vielen Herausforderungen verbunden.
Ashraf Tanous, der evangelische Pfarrer von Beit Jala, hat eine Genehmigung bekommen. Doch so richtig kann er sich darüber nicht freuen.
Dieses Fest ist Jerusalems Fest. Und es ist sehr traurig, wenn Jerusalem leer ist, ohne Kirchenmitglieder, ohne Christen, palästinensische, arabische Glauben.
Hier am Abu Daye hat sich dagegen abgefunden, an Ostern nicht nach Jerusalem reisen zu können. Es ist ihr christlicher Glauben, der ihr die Hoffnung gibt, dass sich die Situation irgendwann bessert.
Ja, was bleibt anders übrig, als dass wir an unseren Gott glauben? Die Hoffnung ist Jesus Christus.
Während sich die Menschen gerade an Ostern nach Frieden sehnen, geht der Krieg in Gaza unvermittelt weiter. Die Lage für die Zivilbevölkerung ist bedrückend, weil auch Hilfslieferungen nur sehr spärlich in die Kriegsgebiete kommen. Betroffen sind auch Christinnen und Christen, die in Gaza leben und die jetzt im Normalfall eigentlich Ostern feiern würden. Über ihre Situation habe ich mit Georg Röwekamp gesprochen. Er ist Direktor des Pilgerhauses Tapka am See Genezareth. Und ich habe ihn gefragt, Herr Röwekamp, Ihr Pilgerhaus liegt ja etwa 200 Kilometer Luftlinie von Gazastadt entfernt. Ebenso weit ist es bis zum Libanon. Was bekommen Sie denn eigentlich von den Kampfhandlungen mit?
Nun, von dem, was in Gaza passiert, bekommen wir direkt gar nichts mit. Dafür ist die Entfernung zu groß. Aber dadurch, dass ich vor einem Jahr dort gewesen bin und die 1000 Christen, die dort noch in den zwei Gemeinden leben, einer griechisch-orthodoxen und einer katholischen, besucht habe, liegen sie mir natürlich sehr am Herzen. Und ich bin auch über soziale Medien und über einen persönlichen Kontakt mit ihnen verbunden. Die Lage ist sehr, sehr schwierig. Seit Kriegsbeginn haben sich eigentlich alle Christinnen und Christen, die sonst eben etwas verstreut wohnen, in die beiden Gemeindekomplexe zurückgezogen. Dort leben sie unter beengten Verhältnissen zusammen. Sie wollen einfach beieinander bleiben und leiden unter dem, was eben um sie herum passiert. Es hat auch bei ihnen schon bereits Tote gegeben. Sie versuchen, so gut es geht, ein Gemeinschaftsleben aufrecht zu erhalten. Sie feiern die Gottesdienste an Ostern, wie sie das immer getan haben, weil ihnen das einfach Stärke gibt. Und das ist ausgesprochen beeindruckend, denn sie haben wenig zu essen. Zweimal in der Woche können sie noch etwas Brot backen. Das ist also wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und von daher bewundere ich wirklich den Mut, mit dem sie da zu ihrem Glauben stehen und Halt in ihrem Glauben suchen.
Haben Sie denn auch eine seelsorgerliche Betreuung? Gibt es noch einen Priester vor Ort?
Es gibt normalerweise zwei Priester vor Ort und die tragische Situation ist die, dass der katholische Pfarrer am 7. Oktober gerade in Bethlehem war und seitdem nicht zurückkehren kann. In diesem Fall passt das Bild leider nicht bei seiner Herde sein kann und der zweite Priester alleine die Betreuung dieser Gruppe übernimmt.
Sie haben es schon gesagt, es sind etwa 1000 Christen, also eine Minderheit, die dort in Gaza, aber eben schon sehr lange lebt, seit über 2000 Jahren. Die wollen ihre Heimat nicht verlassen. Wo könnten sie überhaupt hingehen?
Es wäre wahrscheinlich möglich, wenn sie das wollten, den Gazastreifen zu verlassen. Da hat es immer mal wieder Regelungen gegeben, dass sie zu den Feiertagen ausreisen konnten und manche haben das dann auch genutzt, um nicht mehr zurückzukehren, sind deswegen auch von den Israelis nicht verfolgt worden. Aber eben, wie Sie sagen, das ist ihre Heimat. Gaza ist ein altes christliches Gebiet und obwohl sie nur eine winzige Minderheit sind, wollen sie dort nicht weg. Ganz abgesehen davon, dass die Kirche dort auch wichtige Einrichtungen unterhält. 3 katholische Schulen allein gibt es dort mit jeweils über 1000 Schülerinnen und Schülern. Diese Schulen sind beliebt, leben auch unter schwierigen Bedingungen, weil die Kommunikation dort nicht gewollt wird eigentlich. Eine Schule weiß auch genau, es gibt Hamas-Tunnel unter der Schule, so hat man uns erzählt. Und sie sagen, das ist absichtlich gemacht worden, damit, wenn die zerstört werden, man zumindest die Bilder hat, mit denen man die Schuld den Israelis geben kann, die angeblich dann nicht mal vor Schulen Respekt haben.
Was können Sie denn sagen über die Situation für die christlichen Palästinenser im Westjordanland?
Nun, auch da hat sich im Schatten des Krieges die Situation deutlich verschlechtert. Es werden neue Siedlungen gegründet, es wird Land enteignet. Viele Palästinenserinnen und Palästinenser, eben auch die Christen, können nicht zu den Feiertagen nach Jerusalem kommen. So war eben das große Ereignis jedes Jahr, die Palmsonntagsprozession, wo für einen Tag Jerusalem eine Art christliche Stadt ist, weil aus allen Gegenden des Landes die Menschen kommen und den Weg Jesu vom Ölberg nach Jerusalem mitgehen, konnten diesmal die Christinnen und Christen aus dem Westjordanland nicht kommen. Und das war schon sehr, sehr bitter und ist eben eins von den Dingen, die eben zeigen, wie schwierig die Situation auch dort ist.
Normalerweise platzt ja auch Jerusalem an Ostern aus allen Nähten. Viele Religionen, die sich dann da auf engstem Raum tummeln, in diesem Jahr geht es stiller zu. Wie sieht die Situation bei Ihnen jetzt in Tapka im Pilgerhaus aus?
Nun, das ist sehr zwiespältig. Auf der einen Seite leben wir hier nicht weit von der libanesischen Grenze. Die haben oft sehr, sehr unruhige Nächte, wenn wieder über die Grenze hin und zurück geschossen wird. Auch hier am See hören wir vielfach die Bomber und Düsenjäger über uns, auch wenn wir noch nicht direkt in Gefahr gekommen sind und es manchmal sehr friedliche Momente gibt. Wir haben sogar einzelne Gruppen, die kommen, sowohl aus dem Land als auch aus dem Ausland. Jetzt an Ostern sind Deutsche, die hier im Land leben und arbeiten, zu Gast, feiern mit uns. Und trotzdem wissen wir nicht, wie die Situation hier weitergeht, denn auch hier haben wir eine Front, die noch nicht gelöst ist. Es gibt 80.000 evakuierte Israelis, die auch nicht in ihre grenznahen Dörfer zurück können, solange sich die Situation dort nicht entspannt hat.
Zur Situation der Christinnen und Christen in Gaza sowie im Westjordanland war das Georg Röwekamp. Er ist Direktor des Pilgerhauses Tapka am See Genezareth. Es gibt wahrlich gute Gründe, in diesem Jahr für den Frieden auf die Straße zu gehen. Die Kriege in Gaza und in der Ukraine, die Angst vor einer Eskalation der Konflikte, haben seit langer Zeit wieder viele Ostermarschierer auf den Plan gerufen. Rund 70 Veranstaltungen gab es bundesweit nur an Kasamstag. Doch wenn auch heute noch Demonstrationen angesagt sind, die große Massenbewegung ist es nicht mehr. Gemessen an den Ostermärschen der 70er und 80er Jahre, wo Hunderttausende auf den Straßen unterwegs waren. Anne Görler hat Menschen in Mainz gefragt, welche Erinnerungen sie an diese Zeit haben und wie wichtig ihnen die Ostermärsche waren und sind.
Mir hat das schon tatsächlich was bedeutet. In erster Linie tatsächlich in den 80ern, ja auch aufgrund des Kalten Krieges, da dann noch irgendwie im Gedanken waren. Später hat es sich wieder ein bisschen verloren. Ich glaube, weil man sich sicherer gefühlt hat und jetzt würde ich es wichtiger denn je.
Keine Waffen generell, bin ich heute noch. der Meinung?
Ja, das war ja schön, einfach Frieden auf der Welt und gemeinsam mit anderen Menschen einfach auf der Straße sehen und ein gemeinsames Ziel zu haben. Das war ja auch lange Haare, Latzhose und Kamillenschuhe.
Was für Schuhe?
Die Kamille-Schuhe, Kamille, Marke Kamille.
Wie sahen die denn aus?
So eine braune Schuhe, die am meisten mit langen Haaren und Oma gestrickte Pulli und so Kamillenschuhe getragen haben, ja.
Ach Gott, was hatte ich da an? Also Jeans meistens, zerrissene T-Shirts mit Friedenszeichen drauf. Ja, manchmal hatte ich auch ein paar Sicherheitsnadeln im Ohr.
Ostermärsche war immer, wir sind dafür, dass wir dagegen sind. Das waren früher die ersten Grünen, die haben bei den Ostermärschen mitgemacht. Und weil ich denen nie angehört habe, konnte ich auch da nicht mitmachen.
Ich habe die ganze blaue Doppel-LP, die liegt immer noch irgendwo bei mir rum mit der Friedenstaube vorne drauf.
Wir haben natürlich immer die Internationale gegrönt, unabhängig von irgendwelchen Zusammenhängen, die es gibt oder nicht.
Ist immer noch im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir vom Herzen, dass ja mehr Leute sich für sowas engagieren würden und auf der Straße gehen.
Nee, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich auch dieses Jahr wieder nach längerer Zeit mal wieder auf dem Ostermarsch gehe, weil ich diese Friedensbotschaft mittlerweile gerade angesichts dessen, was passiert, für wieder auch sehr wichtig halte. Ich glaube, der ist sogar in Mainz, ich muss direkt mal nachschauen, ob ich wieder mitlaufe.
Ostermontagmorgen, ein Tag, an dem traditionell für den Frieden marschiert wird, mit Plakaten, die ein Nein zum Krieg fordern oder Frieden schaffen ohne Waffen. Forderungen, die vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs nicht immer zu vermitteln sind. Die Haltung mancher Ostermarsch-Organisatoren zum russischen Angriffskrieg ist umstritten. In Stuttgart gab es daher zum Beispiel auch zwei Demonstrationen für den Frieden und eine Solidaritätskundgebung mit der Ukraine. Die Friedensbewegung braucht dringend ein Update, meint der Limburger Politikwissenschaftler Johannes Ludwig. Und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Abschied vom Pazifismus, wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann. Herr Ludwig, wenn ich mir das so anschaue, auf den ersten Blick fällt auf, die Friedensbewegung müsste sich vielleicht nicht nur neu erfinden, sondern vor allem verjüngen. Denn wenn man hinguckt, dann sind eigentlich wenig junge Menschen dabei, oder täuscht der Eindruck?
Nee, das ist tatsächlich der Fall. Allerdings gibt es ja die Friedensbewegung an sich nicht als geschlossene Bewegung. Es ist ja eine sehr, sehr offene Bewegung. Es gibt natürlich auch junge Leute innerhalb dieser Bewegung. Aber ihr Eindruck, dass die Bewegung insgesamt sehr überaltert ist, ist absolut richtig. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass für viele der bis heute Engagierten die Initialzündung in ihrem Engagement eigentlich so die Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss und die beidseitige Aufrüstung im Kalten Krieg gewesen war. Diese Menschen und genau diese Slogans sieht man auch bis heute an den Ostermärschen. Und dieses Engagement ist wichtig und zentral gewesen über Jahre, hat aber heute vielfach den Realitätsbezug verloren. Es wirkt weltfremd, teilweise sogar zynisch oder als Realitätsverweigerung, wenn Slogans wie Frieden schaffen ohne Waffen angesichts eines Verteidigungskriegs der Ukraine parodiert werden.
Also manche Leute empfinden es zynisch, wenn jetzt gerade in dieser Situation, wo die Ukraine um ihr Überleben kämpft, solche Plakate auftauchen. Würden denn eigentlich mehr junge Menschen auch die Inhalte der Friedensbewegung verändern?
Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr der Inhalt, der von der Friedensbewegung gefordert oder propagiert wird. Also ich habe den Eindruck, und das war bei mir selbst persönlich auch der Fall, ich bin 27 Jahre alt, wollte mich nach der Ausweitung der russischen Invasion die Ukraine auch friedenspolitisch engagieren, habe aber keinen Ort gefunden, gesellschaftlich oder innerhalb der sozialen Bewegung, die sich Friedensbewegung nennt, an dem ich mich repräsentiert gefühlt hätte. Und es ist vielfach eine Abwehrreaktion auch bei jungen Leuten zu beobachten, weil man sich abgrenzen möchte.
Also was wenn hätten in der Friedensbewegung für einen Ort gewünscht?
Ich hätte mir einen Ort gewünscht, an dem Opfer und Täter in geopolitischen Konflikten klar benannt werden, in denen die Perspektive der Leidtragenden die oberste Priorität hat und eben keine Bewegung, innerhalb derer auch verschwörungstheoretische Stimmen oder auch antisemitische Stimmen immer wieder Raum erhalten und in dem eben dann damit auch die Klarheit von Tätern und Opfern verwischt wird.
Diese Erfahrung, die Sie dort gemacht haben, ist das auch der Grund, weshalb Sie in Ihrem Buch von einem Glaubwürdigkeitsverlust der Friedensbewegung sprechen?
Absolut. Hier muss man wirklich differenziert sprechen. Es gibt die eine Friedensbewegung nicht und es sind immer die schrillen Stimmen, die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch innerhalb der Ostermärsche gibt es sehr, sehr viele Gruppen, die wirklich einen redlichen Friedenswillen haben und dem auch angemessen Ausdruck verleihen. Und trotzdem sind es die schrillen Stimmen, die das Engagement der Masse oft diskreditieren. Und das halte ich für fatal.
Wie könnte sich dann die Friedensbewegung gegen eine Vereinnahmung eben durch diese schrillen Stimmen, durch Populisten wehren?
Man müsste darauf aufmerksam machen, dass es in der gegenwärtigen Debatte eben oft kein eindeutiges richtig oder falsch gibt, was zum Beispiel den Umgang mit der ukrainischen Bewaffnung angeht. Es gibt friedensethische Dilemmata und es gibt Extremsituationen, in denen Waffenlieferungen auch dem Schutz der Menschenwürde dienen können. Und solche Stimmen haben innerhalb der Friedensbewegung oft zu wenig Raum.
Wie offen ist die Szene für einen solchen Blickwechsel?
Ich erlebe tatsächlich in den Auseinandersetzungen oder auch Veranstaltungen einen hohen Grad der Polarisierung. Ein Gefühl des sich in die Ecke gedrängt fühlens oder auch das Gefühl, marginalisiert zu werden mit dem eigenen Friedenswillen, ist bei vielen das dominierende Gefühl, was dann zu einer überspitzten, übersteigerten Abwehrhaltung gegenüber denjenigen Stimmen führt, die sich eben teilweise auch für Waffenlieferungen aussprechen. Und es gibt ja auch innerhalb der Friedensbewegung Menschen, die das sagen. Und da erlebt man eine sehr, sehr starke Abwehrhaltung, weil es vermutlich auch ein Stück weit um die Aufrechterhaltung der eigenen Identität geht.
Meint der Limburger Politikwissenschaftler Johannes Ludwig. Er hat ein Buch zum Thema geschrieben, Abschied vom Pazifismus, wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann, erschienen im Herder Verlag. Heute ist der Tag der Tage, kann man sagen. Auf jeden Fall ein Tag, an dem Sie auf der Hut sein sollten, denn heute ist auch der 1. April. Und da wird man ja gern mal aufs Glatteis geschickt, zum Beispiel zu einer Reifenpanne gelotst, die überhaupt nicht existiert. Nervig, klar. Und Tatsache ist, am meisten Spaß am Aprilscherz haben diejenigen, die ihn aushecken. Fragt sich eigentlich nur, woher kommt dieser Brauch? Was steckt hinter dem 1. April? Mein Kollege Michael Lehmann hat sich schlau gemacht.
Historiker können nicht eindeutig sagen, warum der 1. April eine so feste Marke im Kalender geworden ist. Eine Möglichkeit ist, bis ins Mittelalter wurde der Tag als Anfang des Jahres gefeiert. Die spätere Umstellung auf den 1. Januar haben viele Menschen zunächst nicht so einfach akzeptieren wollen. Als sie das neue Jahr weiterhin am 1. April feierten, wurden sie als Narren verhöhnt. Aber wahrscheinlich hat auch das wechselhafte Wetter und der Übergang in die hellere, wärmere Jahreszeit im Lauf der Jahre den Tag zu dem Tag gemacht, was er heute ist. Ein Tag zum Scherze machen und zum Begreifen, dass manches im Leben irgendwie wechselhaft sein muss. Übrigens, in einigen Überlieferungen gilt der 1. April als Geburtstag oder auch als Todestag des Judas, der Jesus von Nazareth verraten hat. Erzählungen aus dem Mittelalter sehen den Tag als den Moment, an dem Luzifer in die Hölle einzog. Der 1. April galt und gilt daher manchen als Unglückstag, an dem man sich eben vorsehen muss. Ein Motiv, das auch in der heutigen Bedeutung der Aprilscherze wichtig ist. Vorsichtig sein, damit man erfundenen Falschmeldungen nicht auf den Leim geht. Die Redensart von jemanden in den April schicken ist in Deutschland aus Bayern im Jahr 1618 überliefert und der 1. Aprilscherz in einer Zeitung tauchte in Deutschland am 1. April 1774 auf. Die Meldung war, dass man nicht nur Eier färben, sondern auch Hühner farbig werden lassen kann, indem man einfach die Umgebung anmalt, an die sich die Hühner dann anpassen würden. April, April. Weiter südlich übrigens in Italien findet unser 1. April genau einen Monat früher statt. Dort ist der März der wechselhafte Monat. Marzo Pazzo nennen ihn die Italiener. Ganz korrekt müsste es also heißen, nach dem italienischen März weiß der deutsche April nicht, was er will.
Zahncreme mit Burgergeschmack, fliegende Pinguine oder auch eine Rittersportschokolade, die nach gehacktem schmeckt, klingt irgendwie absurd, aber auch nicht so ganz abwegig. Dahinter stecken einfach gut gemachte Aprilscherze. Also seien Sie vorsichtig, heute ist der 1. April und manche Mitmenschen sind einfach sehr kreativ. Meine Kollegin Nadja El-Ghonemi hat einmal im SWR-Archiv gekramt und alte Aprilscherze entdeckt, die aus heutiger Sicht überraschend aktuell, aber auch etwas schräg wirken.
Seit zwei Tagen häufen sich in unserem Land alarmierende Nachrichten von einer seltsamen Virusinfektion.
Halt, stopp! Das klingt nicht nach einem Scherz, sondern nach etwas, was mir sehr bekannt vorkommt.
Sie befällt das Silbergeld, hauptsächlich 5D-Mark-Münzen.
Moment, Infektion oder Inflation? Wie auch immer, über beides kann ich dieses Jahr nicht mehr lachen. Im Jahr 1969 war das Münzvirus aber ein Aprilscherz und lief im Fernsehen.
Ja, wir haben eine Möglichkeit herausgefunden, das festzustellen, ob eine Münze, die äußerlich noch keine Merkmale zeigt, schon infiziert ist oder nicht.
Aber obwohl das Münzvirus nur ein Scherz war, gab es auch Menschen, die auch dafür eine Erklärung hatten. So wie dieser Herr aus Stuttgart bei einer Straßenumfrage.
Selbstverständlich ist auch das Metall nicht immun. Das Leben fängt nicht erst bei der Bewegung an, sondern das Mineral hat ja auch Leben.
Das Virus und seine abstrusen Erklärungen sind aber nicht der einzige April-Scherz, der irgendwie schlecht gealtert ist. Auch dieser Scherz aus dem Jahr 1971 erinnert ein bisschen zu sehr an unsere jetzige Zeit.
Ein Computer singt. Der Computer spielt nicht einfach eine Aufnahme ab. Er formt seine Sätze selbst nach den Regeln der Sprachlehre. Er spricht, wie Menschen sprechen.
News Update aus dem Jahr 2024. Das ist schon lang kein Scherz mehr, sondern das nennt man KI oder künstliche Intelligenz. Vielleicht hatte der Sprecher von damals ja doch schon eine Vorahnung von ChatGPT und Co.
Die Welt von morgen. Eine Welt, in der Telefongespräche mit einem Computer so selbstverständlich sein werden, wie heute ein Anruf bei der automatischen Zeitansage.
Und damit auch im Jahr 2024. Einen schönen 1. April. Oder auch...
April, April.
Aufregung in der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein. Die Verantwortlichen haben einer Frau verboten, weiterhin ehrenamtlich für sie zu arbeiten. Grund, die Betroffene kandidiert für die AfD für den Gemeinderat. Kirchengemeinde und Pfarrer halten dies für unvereinbar mit ihren Grundsätzen. Die Geschichte hat für einigermaßen Wirbel gesorgt. SWR-Reporter Owusu Künzel hat mit allen Seiten gesprochen.
Die Seniorin Edith Tutschi hatte über viele Jahre Kindern ehrenamtlich in Kindergärten in Weil am Rhein die Ostergeschichte vorgelesen und mit Hilfe von Puppen nachgespielt. Das darf sie jetzt nicht mehr. Der Träger der Kindergärten ist die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein. Die katholische Kirche hält die Kandidatur für die AfD für unvereinbar mit der Arbeit in ihren Einrichtungen. Deswegen hat die Gemeinde ihr die ehrenamtliche Arbeit untersagt. Dafür hat Edith Tutschi kein Verständnis.
Zumal ich nicht verstehe, dass man einfach nur sagt, weil sie auf dieser Liste antreten von der AfD, ist unsere Zusammenarbeit beendet. Ich kann es nicht verstehen, dass man nicht einmal fragt, wie kommt es dazu, dass du auf dieser Liste bist. Und das finde ich schade.
Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im Februar erklärt, dass völkischer Nationalismus, wie ihn die AfD propagiert, und Christentum nicht vereinbar sind. Der im Februar veröffentlichten Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz stimmt Pfarrer Möller voll und ganz zu.
Da hat die Deutsche Bischofskonferenz in unseren Augen zu Recht eine geschlossene Meinung auch gebracht. Man muss ja auch diese Dinge alle wieder sehen im Zusammenhang mit dem für unser Land sehr geprägten Zeit des NS-Regimes.
Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar, heißt es in der Erklärung der Bischöfe. Die AfD wird aktuell vom Verfassungsschutz in 6 Bundesländern als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Zusätzlich wurden die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schon als gesichert rechtsextrem bewertet. Edith Tutschi macht es nichts aus, für eine Partei zu kandidieren, die in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt.
Und zwar macht mir das deswegen nichts aus, weil ich den Verfassungsschutz nicht ernst nehmen kann.
Edith Tutschi selbst ist vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, bezeichnet sich aber weiter als Christin. Die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz hält sie für falsch.
Dass man eine Wahlempfehlung gibt, katholische Bischofskonferenz, finde ich persönlich völlig daneben, weil wir alle mündige Bürger sind, die selber denken können. Aber ich weiß, dieser Makel, der haftet mir jetzt an, aber der ist mir eigentlich egal.
Der katholischen Kirche und Pfarrer Möller ist die AfD-Kandidatur alles andere als egal.
Es kann da nicht sein, dass wir viele Kinder aus unterschiedlichen Nationen im Kindergarten haben und jemand die Ostergeschichte liest, der sich zu einer Gruppe zählt, die die Remigration nicht ausschließen.
Remigration ist eine Formulierung für Zwangsausweisungen von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Also die Stimmung ist im Großen und Ganzen so, dass ich in dieser Haltung, auch die wir eingenommen haben als Geschäftsführung im Kindergarten, auch unterstützt werde.
Edith Tutschi würde Kindern die Ostergeschichte auch weiterhin gerne vermitteln.
Ich werde halt weiterschauen, ob es Möglichkeiten gibt, in anderer Form mit Kindern wieder in die Richtung zu arbeiten.
Pfarrer Gerd Möller war erst überrascht über die hohen Wellen, die der Fall geschlagen hat.
Vielleicht ist diese Welle auch etwas, wo wir auf der Fahne einen wichtigen Begriff stehen haben. Und das ist alles zu tun für die Menschenwürde, alles zu tun gegen Diskriminierung, wieder daran zu erinnern, wie wertvoll ein gemeinsames Miteinander in Frieden und Freiheit ist.
Dazu ein Kommentar von Matthias Zeller.
Ganz klare Kante gegen die AfD hat kürzlich ein prominenter Protestant gefordert, SC Freiburg-Trainer Christian Streich. Die katholische Kirche in Weil am Rhein, dem Geburtsort von Christian Streich, hat sie nun gezeigt. Die ganz klare Kante. Jedem fallen genug Fälle ein, in denen die katholische Kirche weit hinter ihren Idealen zurückgeblieben ist. Sehr weit. Das ist diesmal anders. Die Entscheidung in Weil am Rhein mag nicht jedem gefallen, aber es geht für die Kirche auch gar nicht darum, jedem zu gefallen, sondern der christlichen Botschaft gerecht zu werden. Deshalb ist es konsequent, eine AfD-Gemeinderatskandidatin in katholischen Kindergärten nicht weiter Geschichten vorlesen zu lassen. Denn wer für eine Partei kandidiert, der steht auch für ihr Gedankengut. Die AfD grenzt aus, sagt der Weiler Pfarrer. Und er hat recht. Das hat die AfD bei einem Auftritt ihrer Landtagsabgeordneten genau vor einer Woche im Kreis Lörrach bewiesen. Da war vom Grundproblem Migration die Rede. Wohlgemerkt nicht etwa davon, dass Städte durch Zuwanderung an ihre Grenzen kommen, sondern vom Grundproblem Migration. Das ist blanker Rechtsextremismus und sowieso Unsinn, denn es soll den Anschein erwecken, an unseren Problemen sind nur die Ausländer schuld. Davon und von Kandidaten, die für diese Partei stehen, muss sich gerade eine Weltkirche wie die katholische klar abgrenzen. Ich bin übrigens selbst Vater einer Tochter, die in einen dieser Weiler Kindergärten geht und mit der Entscheidung der Kirche auch persönlich absolut einverstanden. Denn es wird sich sicher jemand anderes finden, der unseren Kindern Geschichten vorliest. Frei nach Philosoph Karl Popper gilt: keine Toleranz gegenüber Intoleranten. Oder eben nach Freiburgs Fußballphilosoph Christian Streich: ganz klare Kante.
Und dafür ist auch Matthias Zeller in seinem Kommentar. Die Kirchengemeinde Weil am Rhein hat die Zusammenarbeit mit einer Ehrenamtlichen aufgekündigt, weil diese für die AfD kandidiert.